Ja, wir haben viele gute, wertvolle Gedanken gehört von dem Licht, das unser Leben hell macht. Und ich möchte von diesen Einleitungsgedanken den Bogen schlagen zur Predigt hin. Wir bleiben nämlich beim Licht. Der Vater dieses Lichts ist unser großer Gott. Das haben wir eben gesungen. Wir kommen ja gerade von Ostern. Da ist es Licht geworden für diejenigen Menschen, die Jesus Christus in ihrem Leben eingeladen haben. Durch die Kreuzigung und die Auferstehung von Jesus hat Gott seinen Masterplan für die Menschen vollzogen. Finsternis und Tod sind besiegt. Neues, befreites Leben ist möglich. Es kann hell werden. Das Leben kann sich entfachen. Auch wenn unsere alte Natur, schwierige Lebensumstände und das Böse unseren Glauben, unsere Hoffnung manchmal anzweifeln und kaputt machen wollen. Jesus bringt dieses kraftvolle Licht, dieses zuversichtliche Licht in unser Leben hinein. Der Vater des Lichts, den wir gerade besungen haben, er hat vor 2 Wochen bei der Osterpredigt, haben wir darüber gehört, den 3 Frauen am dunkelsten Tiefpunkt ihres Lebens, in der letzten finsteren Ecke der Grabeshöhle, das Licht des Lebens geschenkt. Der Stein war weg, das Grab leer und Jesus auferstanden. Er lebt. Und diese Siegesfeier Jesu, wie ich es genannt habe in meiner Osterpredigt, diese Siegesfeier hat für die allermeisten von uns ja irgendwie am Ostermontag aufgehört. Dann ist der Alltag eingekehrt, Arbeit, Familie, Gemeinde, für manche die Kinderbibelwoche. Wir haben in der Regel auch die Osterdekoration wieder weggepackt. Unser Biorhythmus, die Aufmerksamkeit, das Leben, es steht jetzt auf Sommer, auf Sonne, auf den Garten, vielleicht Reisen oder Outdoor-Aktivitäten. Volle Kraft voraus. Ostern lassen wir gefühlt irgendwie weit hinter uns. Das ist bei vielen einfach so. Bei mir auch ähnlich. Ich möchte es gar nicht kritisieren. Wir richten unseren Lebenszyklus halt auch nach dem Jahreskalender, nach den Arbeitsanforderungen, nach der Wetterlage, den Hormonen und vielen Gewohnheiten, die einfach so sind. Und das ist schön, wenn es Sommer wird und wir nach vorne schauen. Ich kenne das von mir auch gut genug, dass die Reflexion, das Nachwirken und die Einkehr manchmal eher zu kurz kommen. Und ich möchte uns trotzdem einladen, heute Morgen noch mal einen Moment innezuhalten, einen Verdauungsprozess von Ostern zu fördern, nicht wegen den vielen Schokoladeneiern, sondern eher die geistlichen Nährstoffe noch mal zu sichern, die wir von Gott mit auf den Weg bekommen haben, wenn es jetzt nach vorne geht in den Sommer. Wir Freikirchler orientieren uns ja nicht so sehr an allen Einzelheiten des Kirchenkalenders, aber ich finde es total wertvoll, uns klarzumachen, dass Ostern noch nicht nach den offiziellen Feiertagen zu Ende ist am Ostermontag, sondern erst am Pfingsten. Das Kirchenjahr nimmt sich 6 Sonntage lang Zeit, um diese ganze Dimension von Jesu Auferstehung richtig zu erfassen, bewusst nachzuvollziehen, ja irgendwie zu verdauen, dass die Seele hinterherkommt. In den Namen, die den 6 Sonntagen nach Ostern gegeben sind, kommt das zum Ausdruck. Ich will uns einen kurzen Überblick geben. Letzte Woche, der 1. Sonntag nach Ostern, war quasi Modogeniti, der Neubeginn der Kinder Gottes. Heute der Sonntag Misericordia Domini. Gottes Güte, seine Barmherzigkeit, seine gute Art, der gute Hirte. Der 3. Jubilate, da geht es um das Schöpferlob, um Dankbarkeit, Freude und Jubel. Am 4. Sonntag nach Ostern Kantate, wie der Name klingt, geht es da um die Lieder, um die Musik, um den Lobpreis, das Gotteslob. Rogate, der 5., das ist der Bittsonntag. Das Gebet steht im Vordergrund für die Frucht, für gute Ernte in der Natur, aber auch für die Frucht des Herrn, für die Mission. Und der 6. Exaudi, das ist die Erwartung auf Gottes Heilshandeln. Erwartung auf Pfingsten, dass der Heilige Geist ausgegossen wird. Und in meiner heutigen Predigt möchte ich gerne von diesem Licht, das uns beschäftigt hat in der Einleitung, nochmal die Bedeutung des Misericordia Domini Sonntages mit uns teilen. Da liegt das Augenmerk auf dem Guten, auf Gottes gütiger Wesensart. Die Misericordia heißt auch im Spanischen die Güte, die Barmherzigkeit des Herrn. Dieser Sonntag, der wird in der alten Kirche, seitdem die Evangelienlesungen festgelegt wurden, bis heute in der lutherischen und der altkatholischen Kirche auch der Hirtensonntag, der Guthirtensonntag genannt. Wenn ihr heute vielleicht mit gläubigen Katholiken zum Mittagessen zusammensitzt oder katholische Freunde trefft, wundert euch nicht, wenn sie heute besonders gut drauf sind. Denn sie freuen und jubeln sich schon heute. Sie ziehen den Jubilate-Sonntag vor. Nach ihrer katholischen Liturgieform von 1970 haben sie nämlich den Hirtensonntag, unseren heutigen, auf den dritten Sonntag verschoben. Es war den Katholiken wichtig, die ersten beiden Sonntage, also auch heute noch, ihren Schwerpunkt auf die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus zu fokussieren und dann erst den Blick auf den gütigen Gott zu richten. Es kann daher sein, dass die Katholiken heute besonders gut drauf sind, weil sie schon Jubilate feiern, dann wisst ihr, was der Grund sein könnte. Aber jetzt zu uns hier nach dem evangelischen Kirchenkalender, der zweite Sonntag, Misericordia Domini. Es bedeutet so viel wie der Guthirtensonntag. Gottes Güte, das Gute, was uns der Herr mit der Auferstehung Jesu geschenkt hat, das wir entfalten, feiern und an andere weitergeben dürfen. Nach der Liturgie des Kirchenjahres, nach den üblichen Evangelienlesungen, steht heute Johannes 10 als Predigttext. Und der soll es auch sein, möchte aber vor dem Vers 11, mit dem der Predigttext beginnt, der dann auch eingeblendet wird, zuerst die ersten 10 Verse noch kurz mit einbeziehen. Das 10. Kapitel aus dem Johannesevangelium ist ja das bekannteste und beliebteste daraus und es beginnt eigentlich mit dem ziemlich schroffen Satz: Wer den Schafstall nicht durch die Tür betritt, sondern über einen anderen Weg, zum Beispiel über die Mauer oder durchs Hinterfenster, der ist ein Räuber und Dieb. Der Schafhirt geht dagegen durch die Tür hinein. Die Schafe kennen seine Stimme. Er ruft die, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie ins Freie. Er geht dann vor ihnen her und sie folgen ihm. Jesus erklärt also mit diesem Gleichnis, dass er, Jesus, derjenige ist, der im Bild gesprochen die Tür, der Zugang für die Schafe ist. Herrscher und Pharisäer auch, die vor ihm das Volk Israel führten, waren solche Diebe und Räuber, die zum Teil den Stall nicht durch die Tür betreten hatten, sondern durchs Hinterfenster. Sie haben versucht, die Schafe verrückt zu machen, in die Irre zu treiben, sie zu töten, wegzuholen vom Herrn, von der Herde, von ihrem Besitzer. Bei Jesus ist es anders. Da startet jetzt unser Predigttext für heute, Vers 11, der Kerntext von Misericordias Domini. Den möchte ich uns kurz lesen. Jesus, der gute Hirt. Ich bin der gute Hirt. Ein guter Hirt ist bereit, für seine Schafe zu sterben. Einer, dem die Schafe nicht selbst gehören, ist kein richtiger Hirt. Darum lässt er sie im Stich, wenn er den Wolf kommen sieht und läuft davon. Dann stürzt sich der Wolf auf die Schafe und jagt die Herde auseinander. Wer die Schafe nur gegen Lohn hütet, läuft davon, denn die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirt, ich kenne meine Schafe und sie kennen mich, so wie der Herr mich kennt und ich ihn kenne. Ich bin bereit, für sie zu sterben. Ich habe noch andere Schafe, die nicht zu diesem Schafstall gehören. Auch die muss ich herbeibringen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden in einer Herde unter einem Hirten vereint sein. Wer durch Jesus wie durch eine Türe ein- und ausgeht, der wird Weideland finden. Der Vers 12 beschreibt im Gegensatz dazu einen, der kein guter Hirte ist, weil er als Lohnarbeiter einfach nur seinen Job macht, wie ein Wach- und Schließdienst der Security, dem die Einzelnen aber vielleicht wurscht sind, weil er gar keinen Bezug zu ihnen hat. Sie gehören ihm nicht selber. Er kennt sie nicht, sie kennen ihn auch nicht persönlich. Diesem Leiharbeiter, in diesem Bild gesprochen, fehlt die göttliche, diese gute Wesensart, die innere Bindung zu den Tieren. An dieser Stelle ist es gut, noch einmal zu erklären, dass es damals durchaus üblich war, dass nicht jeder Schafbesitzer oder jeder Hirte einen eigenen Stall für seine Herde hatte. Es gab da oftmals große Sammelställe. Und da wurden sie nachts von einem angestellten Türhüter bewacht. Tagsüber kamen dann die Hirten oder die Besitzer dorthin, um hinein in den Stall zu gehen, ihre Tiere zu sammeln, sie dann nach draußen zu führen, auf abgesteckten Weiden zu versorgen. Am Tagesende brachten sie sie wieder zur Sammelherberge zurück, zu diesem Großstall. Nun, ich habe mir bei der Predigtvorbereitung so unseren Rudi Salzmann vorgestellt, der ja Schafe hat. Wie das wohl wäre, wenn er morgens von Niederfeld ein paar Kilometer nach unseren Herren radelt und würde dort in einem Sammelstall seine Schafe herausholen, mit ihnen dann im Süden von Ingolstadt durch die Wiesen streifen und sie abends wieder abgeben würde. Rudi hat aber einen eigenen Stall für seine Tiere. Wie Jesus, der gute Hirte in Vers 13, geht auch er bestimmt nachts mit dem Schlafanzug sofort raus an den Stall, an den Weidezaun, wenn etwas nicht stimmt, wenn er hört, dass die Tiere unruhig werden, weil Gefahr droht. Ich glaube, der Rudi würde kein Auge zumachen, wenn er nicht selber nachts auf seine geliebten Tiere aufpassen würde und müsste sie in unseren Herrn im Sammelstall abgeben. Und so ist auch Gottes Wesensart, seine Güte und sein Wohlwollen als der gute Hirte. Und das hat Gott in Jesus an Ostern besonders gezeigt. So wie der Rudi seine Schafe alle ganz genau beim Namen kennt, so ist es auch bei Jesus. Und Jesus sagt in Vers 15, dass er sogar bereit ist, für uns zu sterben. Jesus tut es schon für diejenigen, die bereits seine Schafe sind, aber auch für diejenigen, die es noch nicht sind, die vielleicht einen schlechten Hirten haben, die den guten Hirten noch nicht kennengelernt haben. Und das Ziel ist, dass unterschiedliche Schafe aus unterschiedlichen Herkunftsstellen als eine Herde zu seiner Kirche, zu seiner weltweiten Gemeinde, zum Volk Gottes geformt werden. Und er, Jesus, will der gute Hirte von uns allen sein. Später im Vers 27 nach unserem Predigttext wiederholt Jesus noch einmal sein Anliegen und er merkt an, meine Schafe hören auf mich, ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand kann sie aus meinen Händen reißen. Was für eine gewaltige Zusage. Ein Angebot, ein gütiges Angebot, Licht, ja Leben, Gutes, was nur von Gott kommen kann und uns ewig zugesprochen wird. Ich finde, das muss man erstmal auf der Zunge zergehen lassen und verdauen, dass die Grundlage für das im Ostergeschehen Erlebte, was wir manchmal relativ flott nach den Feiertagen abhaken, wozu das Kirchenjahr uns einlädt, Gottes gütige Wesensart noch einmal bewusst zu erfassen, dem nachzusinnen, dass das so eine Riesendimension hat für unser Leben. Wie kennen wir Gott? Vertrauen wir ihm erwartungsvoll, wenn er uns mit dem Gleichnis der Schafe gesprochen morgens an der Tür abholt, uns zuruft? Haben wir so eine innige, persönliche Beziehung, dass wir seine Stimme, ja sogar seine Schritte vielleicht schon von Ferne kennen? Können wir unsere natürliche Angst und das Misstrauen überwinden, weil wir gewiss sind, dass Gott es wirklich gut mit uns meint und uns nicht in die Pfanne hauen will oder einen Abhang runterstößt, uns alleine stehen lässt und abhaut, wenn ein Wolf kommt oder uns giftiges Gras zu fressen gibt? Erleben wir diesen gütigen Gott, der gut ist? Welches Gottesbild hast du? Ist Gott für dich dein guter Hirte, der dir wohlgesonnen ist und es gut mit dir meint? Kennst und liebst du seinen Herzschlag? Ich finde es wichtig, dass wir uns von diesem Gleichnis Jesu herausfordern lassen und dass wir wirklich ehrlich sind, wo es vielleicht noch nicht so ist in unserem Leben, wo wir lieber selber die Kontrolle behalten und selbst versorgen und keinem Hirten anvertrauen können. Vielleicht haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Wir sagen, wenn dies und das der Fall ist, kann Gott da gut sein? Jesus will uns Befreiung und Erlösung schenken und in die dunklen Bereiche unserer Seele mit neuem, mit diesem wahren Licht hineinstrahlen, von dem wir heute Morgen gehört haben. Er will heilsame Veränderung bewirken, denn Misericordia Domini, das ist ein Gnadentag, der Guthirtentag, wo wir feiern wollen, wie Gott so gut zu uns Menschen ist. Und wir dürfen uns bewusst machen, dass diese Güte auch für uns gilt, jeden Tag aufs Neue, weil Gott Liebe ist. Man kann diesen Masterplan, das Ganze, was hinter dem Ostergeschehen steht, eigentlich nur verstehen oder ansatzweise nachvollziehen, wenn man den Master, wenn man Gott, den Vater des Lichts, persönlich kennt. Er hat das durchgezogen und auch mitgelitten und seinen eigenen Sohn als Pfand eingesetzt. Diese Güte gilt es im Laufe des Lebens immer wieder neu zu erfassen und uns darauf verlassen, dass wir aus dieser Quelle wirklich leben können und Jüngerschaft und Nachfolge in der Gemeinschaft zu lernen. Aus der Güte Gottes leben, das ist ein Lernprozess und wir können es oft nicht aus eigener Kraft. Wir schaffen das nicht. In Römer 7, Vers 14 wird es beschrieben, wie wir oft an Grenzen kommen. Dort steht, wir wissen genau, in uns selbst, so wie wir der Sünde ausgeliefert sind, lebt manchmal nicht die Kraft zum Guten. Wir bringen es zwar fertig, uns das Gute vorzunehmen und gütig sein zu wollen, aber wir sind zu schwach, es auszuführen. Wir tun nicht das Gute, das wir wollen, sondern gerade das Böse, das wir nicht wollen. Etwas weiter heißt es, ich unglückseliger Mensch, wer rettet mich aus dieser tödlichen Verstrickung? Römer 7, Vers 25, Gott sei Dank durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er hat es getan. Das ist Gottes Güte, sein Gutsein. Gütig sein ist Ausdruck Gottes von unverdienter Liebe, die uns Menschen viel mehr zur Umkehr treibt als moralische Appelle. Güte, das ist ein Geschenk, das ist eine Gabe Gottes. Sie gehört zu den Früchten des Geistes. Galater 5, Vers 22. Genauso wie die Liebe, die Freude, Friede, Geduld und Freundlichkeit, Sanftmut und all diese Dinge. Das ist die Güte und sie ist ein Geschenk und Gott will sie uns schenken. Und so wird dann geistliche Einheit der Gemeinde in den Beziehungen untereinander gestärkt. In der Mitte dieses Wortes Misericordia steckt die Silbe Chor. Wir hören es heraus, Corazon, Chor, das Herz. Wenn wir diese Güte Gottes von Ostern her kommend ganz neu begreifen, bekommen wir eine Vorstellung vom Herzschlag Gottes. Und wir selber und alle Menschen, die hungern doch danach, Freundlichkeit, Erbarmen und Zuwendung zu erleben. Gerade wir Christen sollten diese Güte selber zumindest ansatzweise geschmeckt haben in unserem Leben, sie ausstrahlen und an andere weitergeben. Wenn wir in der Güte leben, dann leben wir von der unverdienten Freundlichkeit und von der Liebe und Zuwendung Gottes. Die Güte trägt uns in allen Lebenslagen. Sie ist jeden Morgen neu, auch heute. Strecken wir uns doch danach aus, nach der Güte Gottes. Dann wird es gut mit uns werden, weil Gottes Güte, seine wohlwollende Großzügigkeit in uns lebt. Und an Ostern hat Gott den Weg dazu vorbereitet. Er hat ihn vollbracht. Ohne das Auferstehungswunder wäre die Güte des Herrn undenkbar. Also in diesem Sinne, frohe Ostern, weiterhin, noch 4 Wochen bis Pfingsten, mit Jubilate, Kantate, Rogate und Exaudi, die die Osterbotschaft weiterhin in uns lebendig halten wollen, bis Pfingsten. Das Beste ist, dass diese Güte des Herrn ewig währt. Das wird auch im folgenden Lied zum Ausdruck gebracht. Ich lade ein, dass wir das als Bekenntnis miteinander singen, uns gegenseitig vielleicht zusingen. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Amen.